ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache.
Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend bringen wir die Hörerecke und den Koreanischkurs. Zum Schluss hören Sie sofern so nah gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Vollstreckung von Haftbefehl gegen Yun unterbrochen. Yuns Verteidiger kritisieren Vollstreckung von Haftbefehl als gesetzwidrig. US-Außenminister Blinken wird am Sonntag zu Abschiedsbesuch in Südkorea erwartet. Die Vollstreckung des Haftbefehls gegen Präsident Yoon Suk-yeol ist unterbrochen worden. Die Entscheidung traf das Büro für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte CIO am Freitagnachmittag. Das CIO begründete die Entscheidung mit der fortgesetzten Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsdienst des Präsidenten. Daher gehe das Büro davon aus, dass die Vollstreckung des Haftbefehls de facto unmöglich sei. Wegen der Besorgnis über die Sicherheit der vor Ort eingesetzten Mitarbeiter stelle es die Vollstreckung ein, fuhr das Büro fort. Das CIO drückte außerdem sein starkes Bedauern darüber aus, dass der Verdächtige Yun auf ein Verfahren nach dem Gesetz nicht eingegangen sei. Beamte des CIO hatten mit Unterstützung der Polizei gegen 8 Uhr die Vollstreckung des Haftbefehls gegen Yun eingeleitet und über 5 Stunden lang vergebens versucht, Yun zu verhaften. Der präsidiale Sicherheitsdienst verweigerte ihnen den Zugang zur Residenz. Der Haftbefehl ist bis 6. Januar gültig. Das Verteidigerteam von Präsident Yoon Suk-yeol hat die Vollstreckung des Haftbefehls gegen Yun als gesetzwidrig verurteilt. Das Verteidigerteam betonte in einer Erklärung am Freitag, es mache noch einmal deutlich, dass der Haftbefehl gegen Präsident Yun verfassungswidrig und illegal sei. Die Verteidiger bezeichneten es als gesetzwidrig, dass das Büro für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte, CIO, einen Haftbefehl beantragt habe. Denn das CIO habe keine Befugnis zur Ermittlung zum Hochverratsvorwurf. Der Erlass des Haftbefehls stelle einen verfassungs- und gesetzwidrigen Akt dar, sei daher von Anfang an nichtig. Die Vollstreckung des Befehls sei gesetzwidrig, argumentierten sie. Sie kritisierten darüber hinaus den Richter, der den Haft- und den Durchsuchungsbefehl gegen Yun erlassen hatte. Nur das Verfassungsgericht könne Urteile und Beschlüsse fassen, mit denen die Gültigkeit eines Gesetzes ausgesetzt werde. Auch wenn ein Haftrichter mit einem Befehl die Anwendung eines Gesetzes ausschließe, werde dessen Gültigkeit nicht ausgesetzt, hieß es. Der scheidende US-Außenminister Antony Blinken wird am Sonntag zum Abschiedsbesuch in Südkorea erwartet. Einer diplomatischen Quelle zufolge wird Blinken am Montag zu einem Gespräch mit Außenminister Cho Tae-yul zusammenkommen. Blinken wird dabei voraussichtlich das feste Bündnis zwischen Südkorea und den USA hervorheben. Er wird sich möglicherweise auch zur kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts am 3. Dezember und der Demokratie in Südkorea äußern. Cho hatte am 16. Dezember vor dem Parlamentarischen Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten und Vereinigung gesagt, dass ein baldiger Besuch von US-Außenminister Blinken erwogen werde. Nordkoreas Staatsmedien haben über die Situation in Südkorea nach der Verabschiedung des Amtsenthebungsantrags gegen Präsident Yoon Suk-yeol berichtet. Die Zeitung Rodong Shinmun schrieb am Freitag, im Marionettenstaat Südkorea sei es nach der Verhängung des Kriegsrechts am 3. Dezember zu einer beispiellosen Flut von Amtsenthebungsverfahren gekommen. Gegen den Präsidenten sei ein Haftbefehl erlassen worden. Die Staatsgeschäfte seien gelähmt worden, das soziale und politische Chaos weite sich weiter aus. Die Zeitung berichtete auch über die parlamentarische Billigung der Amtsenthebung von Ministerpräsident Han Duck-soo nach der Verabschiedung des Amtsenthebungsantrags gegen Präsident Yoon Suk-yeol sowie über den Konflikt zwischen Regierungspartei und Opposition um diese Ereignisse. Nordkoreas Medien hatten am 16. Dezember, zwei Tage nach der Verabschiedung des Amtsenthebungsantrags gegen Präsident Yoon, darüber berichtet. Seitdem schwiegen sie jedoch über die politische Situation in Südkorea. Die südkoreanische Regierung hat die Maßnahmen der einheimischen Fluggesellschaften zur Verbesserung der Sicherheit überprüft. Damit soll die Wiederholung ähnlicher Unfälle wie das tödliche Unglück der Maschine von Jeju Air am Sonntag vermieden werden. Laut der Regierung und der Luftfahrtbranche hielt das zuständige Hauptquartier für Katastrophenmanagement des Verkehrsministeriums am Freitag ein Dinglichkeitstreffen mit 11 einheimischen Fluggesellschaften ab. Dabei wurden die von den Airlines ausgearbeiteten Maßnahmen für eine bessere Sicherheit unter die Lupe genommen. Das Hauptquartier verlängerte unterdessen die Frist der Inspektion bei 6 Airlines, die über Flugzeuge desselben Typs wie die Unglücksmaschine verfügen, um eine Woche auf den 10. Januar. Wegen der Schwierigkeiten mit der Datenextraktion in Südkorea wird der Flugdatenschreiber der Unglücksmaschine in der kommenden Woche in die USA geschickt. Der kumulierte Wert der Auslandsaufträge koreanischer Bauunternehmen hat die Schwelle von 1 Billion US-Dollar überschritten. Nach Angaben des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr am Freitag wurde die Marke im vergangenen Monat durchbrochen. Dies gelang 59 Jahre, nachdem Hyundai Inc. im November 1965 als erstes südkoreanisches Unternehmen einen Bauauftrag im Ausland erhalten hatte. Ungeachtet der verschlechterten externen Bedingungen konnte der Rekord aufgrund eines Endspurts der Baubranche und eines Auftragsansturms Ende des Jahres erreicht werden. In Südkorea sind in der vergangenen Woche so viele grippeähnliche Erkrankungen gemeldet worden wie seit 2016 nicht mehr. Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention am Freitag wurden nach Ergebnissen der Probenüberwachung vom 22. bis 28. Dezember 2024 73,9 grippeähnliche Erkrankungen pro 1000 ambulante Patienten gemeldet. Die Zahl stieg um 136% nach 31,3 Fällen in der Vorwoche. Zudem wurde der höchste Wert seit 2016 verbucht, als es 86,2 Fälle waren. Bei einer grippeähnlichen Erkrankung handelt es sich um einen Patienten, der Symptome wie plötzliches Fieber von mindestens 38 Grad, Husten und Halsschmerzen zeigt. Der inzwischen an die USA ausgelieferte Mitbegründer von Terraform Labs, Kwon Do-hyung, kann dort zu bis zu 130 Jahren Haft verurteilt werden. Bei einem Schuldspruch in allen Anklagepunkten drohe Kwon eine Verurteilung zu bis zu 130 Jahren Gefängnis, erklärte das US-Justizministerium in einer Pressemitteilung am Donnerstag, Ortszeit. Die Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York stellte Kwon wegen 8 Vorwürfen vor Gericht, kurz nachdem dieser im März 2023 in Montenegro festgenommen worden war. Dazu zählt Wertpapierbetrug. Das US-Justizministerium machte am Donnerstag eine überarbeitete Anklageschrift bekannt, in der die Verschwörung zur Geldwäsche als weiterer Anklagepunkt hinzugefügt wurde. Gegen Kwon wurden demnach insgesamt 9 Vorwürfe erhoben. Dem Südkoreaner wird vorgeworfen, hinsichtlich der Blockchain-Technologie der von Terraform Labs ausgegebenen Kryptowährung TerraUSD Anleger betrogen und Falschinformationen verbreitet zu haben. Die montenegrinischen Behörden hatten Kwon im März 2023 am Flughafen Podgorica festgenommen. Am 31. Dezember 2024 wurde er an die USA ausgeliefert. Der Umsatz der koreanischen Webtoons-Industrie hat letztes Jahr erstmals die Marke von 2 Billionen Won durchbrochen. Laut einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des Kulturministeriums und der Behörde Korea Creative Content Agency lag der Gesamtumsatz im Jahr 2023 bei 2,189 Billionen Won, 1,5 Milliarden Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 19,7% im Vorjahresvergleich. Die 2 Billionen Won-Marke wurde erstmals seit Beginn der entsprechenden Erhebung übertroffen. Der größte Teil des Umsatzes wurde von Plattformunternehmen erwirtschaftet. Auf sie entfielen 64,4%, 1,4 Billionen Won. Das waren aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas Kuklinski-Reh.
Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Wofferton Relay 3955 kHz begrüßen Sie heute am 3. Januar 2025 To Young-in
und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
Das neue Jahr hat begonnen. Wir hoffen, dass Sie alle gut reingerutscht sind, liebe Hörerfreunde. Leider verlief für Korea das Jahresende nicht so wie erwartet. Ein tragisches Unglück ereignete sich, das das ganze Land zutiefst erschütterte.
Ja, bestimmt wissen Sie bereits durch die Nachrichten Bescheid. Am vergangenen Sonntagmorgen verunglückte ein Passagierflugzeug der Fluggesellschaft Jeju Air bei der Landung am internationalen Flughafen Muan in der südwestlichen Region des Landes. Nur zwei der 181 Personen an Bord konnten lebend gerettet werden. Die Ermittlungen zur Unglücksursache laufen. Eine siebentägige Staatstrauer wurde ausgerufen, die bis zum 4. Januar gilt. Das ganze Volk befindet sich in tiefer Trauer.
Infolgedessen gab es auch einige Umgestaltungen in unserem Programm diese Woche. Viele Hörerfreunde haben ihr Beileid bekundet, wofür wir uns bedanken. Unser tiefstes Mitgefühl gilt allen, die von diesem Unglück betroffen sind. Wir wünschen den Überlebenden eine schnelle Genesung und hoffen, dass die Ermittlungen zügig vorankommen.
Wir werfen nun einen Blick auf die Hörerpost. Heute beginnen wir mit der digitalen Post. Über die Internetberichtsvordrucke haben sich gemeldet. Gerd Eickhoff aus Deutschland, der uns am 10. Dezember auf der Kurzwelle mit SINPO 43344 gehört hat. Mateo Kosnielniak aus Polen, der am 13. Dezember mit seinem Texon PL330 mit Teleskopantenne einen Empfang von SINPO 55545 verzeichnet hat. Und Wolfgang Maschke aus Kehl, der am 11. Dezember übers Internet bei uns reingehört hat. Sehr interessante Beiträge, fügte Herr Maschke noch hinzu.
Geschrieben haben uns auch Ingo Müller aus Deutschland, der uns am 13. Dezember mit seinem Texon 909X mit magnetischer Loop-Antenne mit SINPO 5x3 empfangen konnte. Chris Krebs aus Deutschland, der uns am 22. Dezember mit seinem Jesu FRG 7700 mit SINPO 5x5 gehört hat. Und Meinhard Schütterle aus Deutschland, der am 5. Dezember mit seinem Kenwood TS 890S mit ZS6 BKW Dipolantenne einen Empfang von SINPO 5x5 verzeichnet hatte. Herr Schütterle fügte außerdem hinzu: Vielen Dank für das informative und abwechslungsreiche Programm, das ich seit meiner Jugend in den 1980er Jahren immer wieder gern höre. Ich wünsche ein gutes neues Jahr 2025.
Ja, vielen Dank, Herr Schütterle, auch Ihnen alles Gute im neuen Jahr. Andreas Hennig aus Kriebstein konnte uns mit seinem Grundig-Weltempfänger mit 10 Meter Wurfantenne unter anderem am 20. Dezember mit SINPO 5x4 hören und übermittelte uns neben seinen Weihnachts- und Neujahrsgrüßen auch noch folgenden Wunsch. Machen Sie weiter so gute Sendungen und dass die Kurzwelle erhalten bleibt.
Anfang Dezember berichtete uns Horst Zersowski aus Sangerhausen, dass er uns mit seinem NRD 525G mit magnetischer Loop-Antenne am 4. und am 6. Dezember mit SINPO 55544 gehört hat. Außerdem schrieb er uns noch Folgendes.
Das war schon eine ereignisreiche, aufregende Woche in Korea. Staatskrise und politisches Chaos einerseits und Zivilcourage sowie Widerstand und friedliche Demonstrationen andererseits. Weltweit wird in den Medien intensiv darüber berichtet. Das Kriegsrecht passt sicherlich nicht zu einer Demokratie. Auch nach der Aufhebung des Kriegsrechts bleibt die Lage angespannt und man muss befürchten, dass die langjährige demokratische Entwicklung des Landes in Gefahr ist. Der innerkoreanische Konflikt mit dem Norden und die inzwischen aktive Beteiligung von Nordkorea am russischen Angriffskrieg in der Ukraine bereiten eigentlich Sorgen genug und bestimmten zuletzt in Europa die medialen Schlagzeilen über Korea. Aber es ist dann schon etwas beruhigend, in den deutschen Sendungen aus Seoul auch zu hören, dass wichtige Institutionen der Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit im Land offenbar funktionieren. Informationen aus erster Hand zu den jüngsten unerwarteten Ereignissen in Korea schätze ich gerade mal wieder sehr und werde natürlich weiterhin die deutschen Sendungen von KBS World Radio verfolgen. Die unterhaltsame Hörerecke habe ich am Freitagabend gern wieder gehört und ich möchte noch erwähnen, dass mir dabei auch das musikalische Intermezzo mit dem Stück traditioneller, instrumentaler koreanischer Musik gut gefallen hat.
Wir freuen uns, dass Ihnen die Hörerecke wieder gut gefallen hat, lieber Herr Zasowski. Die innenpolitische Lage in Südkorea bleibt leider weiterhin angespannt. Lassen Sie uns hoffen, dass sie bald in ruhigeres Fahrwasser kommt. Mit unseren Nachrichten halten wir Sie natürlich weiter auf dem Laufenden.
Monitor Alfred Albrecht aus Emmendingen konnte uns am 13. Dezember mit seinem Grundig-Satellit 2000 mit Teleskopantenne SINPO 5x4 hören. Monitor Dieter Feltes aus Pürbaum berichtete, dass er am 16. Dezember mit seinem Sony ICF SW77 mit eingebauter Teleskopantenne einen Empfang von SINPO 34333 verzeichnet hat. Herr Feltes fügte außerdem noch hinzu: Wieder geht ein Jahr zu Ende. Leider waren bzw. sind noch die Ereignisse nicht schön gewesen. Ich wünsche Ihnen ein frohes und geruhsames Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mögen Ihre Sendungen auch im Jahr 2025 genauso interessant werden wie im abgelaufenen Jahr.
Wir hoffen, dass Sie auch ins neue Jahr gut reingerutscht sind, lieber Herr Feltes. Bei Kirsten und Heinrich Oesterbrock aus Kaufbeuren bedanken wir uns ebenfalls für ihre Weihnachts- und Neujahrsgrüße auf der schicken digitalen Karte. Mit angekommen ist auch ein Empfangsbericht von Herrn Oesterbrock für den Monat Dezember über den SDR-Player SPDX mit magnetischer Loop-Antenne konnte er uns zum Beispiel am 17. Dezember mit SINPO 45333 empfangen, wobei starkes Prasseln und Brummtöne hörbar gewesen seien. Dazu kommentierte Herr Oesterbrock noch Folgendes.
Ein Auszug über 6 Tage in diesem Dezember soll Ihnen zeigen, wie gut oder nicht so gut ich Ihre Sendungen zurzeit aufnehmen kann. Wenn Sie in der Spalte für die Empfangsbeurteilung Prasseln lesen, dann handelt es sich um eine lokale Störung hier bei mir. Ich lebe und höre in einer Wohnanlage mit insgesamt 60 Parteien. Da ist der Störnebel oft sehr kräftig. Einen zweiten Störfaktor stellt das Fading dar. In den letzten Monaten habe ich aus Wofoten kaum eine Sendung aufgenommen, die nicht mit Fading behaftet war. Mal stärker, mal schwächer. Das ist aber auch bei anderen Stationen so, zum Beispiel Radio Taiwan International oder Radio Rumänien International. In Ihrem Fall habe ich allerdings Glück im Unglück. Die Sendungen aus Wofoten sind zumeist trotz der Störungen noch zu verstehen. Auf ein Detail könnten Sie aber bitte den Senderbetreiber in England aufmerksam machen. Sein Sender bringt einen Brummton mit, der manchmal gewaltig stört. Bestimmt würden sich alle Hörer freuen, wenn das abgestellt würde.
Ja, wir geben Ihren Hinweis gerne weiter, lieber Herr Oesterbrock. Vielen Dank für den ausführlichen Bericht. Über unsere German-Adresse haben sich dann noch gemeldet Mario Schüler aus Bad Blankenburg, der uns am 25. Dezember mit seinem Texon PL 880 mit 10 Meter Drahtantenne mit SINPO 45444 gehört hat. Norbert Hansen aus Wallmünster, der uns am 13. Dezember mit seinem ATS-25X1 mit DE31 mit Simpo 54554 empfangen hat, und Professor Dr. Hans-Jörg Biener aus Nürnberg, der am 21. Dezember über den WebSDR Uni Twente bei einem Simpo-Wert von 45444 bei uns reingehört hat. Professor Dr. Biener fügte außerdem noch hinzu:
21 Uhr Ortszeit ist eine bessere Uhrzeit für mich als 22 Uhr. Gestern Abend habe ich mir deshalb die Zeit für eine Stunde K-Pop genommen. Vor Jahren habe ich eine Schülerin, die sich als K-Pop-Fan geoutet hat, auf die deutschen Sendungen von KBS hingewiesen, aber das war ihr dann doch eher peinlich. Wie konnte jemand so altes wie ich etwas von K-Pop wissen? Über weite Strecken klang die Musik wie bei Border Crossings bei der Voice of America. Insofern zeigt sich, dass K-Pop oder J-Pop eigentlich genauso klingen wie US-Performer. Auf eine ganze Stunde war es mir dann doch zu viel vom Gleichen. Am Ende ist das genau der Grund, warum ich deutsche Sender nicht mehr höre. Wenn ich auf der Autobahn zwischen Antenne Bayern und Bayern 3 umschalte, kann ich fast erwarten, binnen kurzer Zeit denselben Titel zu hören.
Ja, wie wäre es dann mit einem Stück traditioneller koreanischer Musik? Sie hören Soyoung-seok mit Taegeum Sanjo, Solo auf der Bambusflöte Taegeum. Und nun kommen wir zu den Medientipps. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Die Medientipps für die zweite Woche des neuen Jahres starten mit einem Spielfilm für Kinder am Sonntag, dem 5. Januar um 13.20 Uhr. Auf Super RTL gibt es die südkoreanische Version von Schneewittchen, nämlich Rothüchen und die sieben Zwerge aus dem Jahr 2019.
Auf Arte geht es wieder kulinarisch zu. In der Reihe Küchen der Welt ist am Montag, dem 6. Januar um 11.15 Uhr Südkorea an der Reihe. Auf der Speisekarte steht der Imbissbudenverkaufsschlager Fried Chicken, auf Koreanisch Takgangjeong, frittiertes Hühnchen. Wiederholt wird die Sendung am Dienstag, dem 7. Januar um 6.50 Uhr.
Auch ZDF Info ist im neuen Jahr wieder dabei. Dokumentationen mit dem Schwerpunkt Nordkorea gibt es am Dienstag, dem 7. Januar von 12.45 Uhr bis 18.45 Uhr.
Ein Radiotipp bildet den Abschluss der ersten Medientipps im neuen Jahr. Im Deutschlandfunk läuft am Sonntag, dem 5. Januar um 9.30 Uhr in der Sendung Essay und Diskurs der Beitrag Immer noch unsichtbar, südkoreanische Migranten in Deutschland. Autor ist der Politikwissenschaftler Martin Hörn. Der Sohn nach Deutschland eingewanderter koreanischer Eltern war Eishockey-Profi und arbeitet als Journalist und Autor.
Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke und wir möchten Sie schon einmal auf das heutige Interview in der Sendung Sofern so nah aufmerksam machen. Gesprochen hat die Redaktion dieses Mal mit Professor Dr. Eckhard Dege, der sich insbesondere auf die koreanische Geographie spezialisiert. Was ihn zu diesem Forschungsbereich bewogen hat und welche Herausforderungen und Aufgaben er in der Urbanisierung Koreas sieht, erfahren Sie heute in der Sendung.
Zu unserer Interviewsendung kommentierte Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main in einem seiner letzten Empfangsberichte noch Folgendes. Eure Interviewreihe, Sofern so nah, ist sehr interessant. Bevor ich diese Sendung gehört habe, wusste ich gar nicht, dass es eine koreanischstämmige Abgeordnete im Deutschen Bundestag gibt. Zurzeit haben wir oft Regen in Frankfurt, sodass ich oft in der Wohnung bleibe und mich den Hobbys Rundfunksender hören, Amateurfunk und Elektronik basteln widme.
Neben mehreren Empfangsberichten haben wir von Herrn Willruth noch einen Beitrag für die letzte Hörerecke zum Jahresende erhalten, den wir leider in die Sendung nicht mehr einbauen konnten. Deshalb lesen wir gleich einmal vor, auf welchen Moment aus dem Jahr 2024 Herr Willruth sich gerne zurückerinnert. Und zwar:
Ein besonderer Moment im Jahr 2024 war mein Kurzurlaub in der Stadt Würzburg. Würzburg ist eine Stadt mit vielen alten Gebäuden und Kirchen. Wenn man mit der Eisenbahn nach Würzburg fährt, sieht man als erstes die Weinberge. Ich kenne keine andere Großstadt in Deutschland, wo die Weinberge so nah an der Innenstadt sind. Den Wein aus Würzburg gibt es in den typischen Boxbeutelflaschen. Einige Brücken führen über den Main. Besonders schön ist die alte Mainbrücke von 1120. Diese Brücke ist eine reine Fußgängerbrücke. Sie war damals die größte innerstädtische Steinbrücke der Welt. Die heutigen Brückenpfeiler stammen aus dem 15. Jahrhundert. Auf der Brücke gibt es Statuen von großen Heiligen und anderen Berühmtheiten. Ein anderes Bauwerk ist der Kran von 1773. Im Dialekt der Einheimischen wird er Kranen genannt. Dieses Hebewerk ist drehbar und 10 Meter hoch. Mit ihm wurden früher die Schiffe auf dem Main beladen. Es gibt eine große Auswahl an Lokalen mit gutem Essen und es hat mir in Würzburg immer sehr gut geschmeckt. Auch in dem Hotel, in dem ich 3 Tage übernachtet habe, war es sehr schön und es gab ein gutes und reichliches Frühstück. Insgesamt war es ein schöner Kurzurlaub, an den ich mich gerne zurückerinnere.
Vielen Dank, Herr Willruth, dass Sie noch mit uns diese schöne Erinnerung teilen. Auch bei allen Hörerfreunden, die uns einen Beitrag für die Hörereckensendung letzten Freitag geschickt haben, bedanken wir uns nochmal ganz herzlich.
Die Sendung zum Jahresende hat übrigens Monitor Volker Wilschrey aus Dillingen gut gefallen. In seinem Empfangsbericht für die letzten 5 Freitage schrieb er uns noch: Ich hoffe, Sie alle und Ihre Familien haben die Festtage gut verbracht und ich möchte Ihnen zum Ende des Jahres nochmals für all die interessanten Programme danken, die Sie uns Hörern beschert haben. Und natürlich bin ich schon gespannt auf die Programme im kommenden Jahr und freue mich darauf, auch weiterhin Ihre Station hören zu können. Den Rückblick auf das Jahr 2024, in dem sowohl Mitglieder der Hörerfamilie als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Redaktion zu Worte kamen, fand ich sehr hörenswert.
Auch Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems und Monitor Bernd Seisser aus Ottenau schrieben uns, dass sie die Sendung am 27. Dezember mitverfolgt haben. Herr Seisser fügte hinzu, sehr gefreut habe ich mich, dass unser RTI-Hörerclub Ottenau mit den Beiträgen unserer Hörerclub-Mitglieder Siegbert Gerhardt, Birgit Denker, Thomas Schneider, Igor Benger, Claudia Buchner, Franz Schanzer, Erhard Lauber und Dieter Leupold erneut sehr umfangreich vertreten war. Die möchte ich gerne freundlich grüßen. Als Katzenfreunde haben sich Sabrina und ich auch ganz besonders über den Katzenbeitrag vom Redaktionsleiter Hiso Kim gefreut.
Reinhard Schumann aus Gommern berichtete, dass er uns am 27. Dezember mit seinem Sangyan ATS 909X mit Teleskopantenne mit Sinpo 55545 gehört hat und fügte noch hinzu, die Sendungen mit den sehr interessanten Informationen und die freundlichen Zeilen auf den QSL-Karten gefallen mir sehr gut. Kommen Sie alle gut ins neue Jahr und bleiben Sie gesund mit Ihren Familien.
Auch Ihnen alles Gute im neuen Jahr, lieber Herr Schumann. Dann haben wir noch einen Empfangsbericht von Erhard Lauber aus Bad Berleburg-Girkhausen über die Schneckenpost erhalten, der uns am 29. November mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne mit Sinpo 55544 gehört hat. Ein weiterer kam von Thomas Becker aus Bonn, der uns am 1. Dezember mit seinem Grundig-Satellit 300 mit Teleskopantenne mit Sinpo 55444 empfangen hat.
Erreicht hat uns auch eine Postkarte von unserem japanischen Hörerfreund Susumu Nomura aus Yamaguchi. Dieses Mal mit folgender Anekdote aus seinem Alltag. Es liegen Berge hinter meinem Büro und es gibt einen Parkplatz am Fuß dieser Berge. Ein Unfall ereignete sich frühmorgens auf diesem Parkplatz. Ein Auto hatte die Leitplanken durchbrochen. Ein Angestellter hat das schwer beschädigte Auto entdeckt und die Polizei gerufen. Der Fahrer war nicht da. Nach 4 Stunden ist der Fahrer dann zurückgekommen. Es war ein Mann in seinen 50ern. Der Polizist fragte ihn, warum rufen Sie nicht die Polizei, was machen Sie denn da? Der Fahrer antwortete, ich bin auf den Berg gestiegen. Ich lasse die Leitplanken von der Versicherung reparieren, also rufe ich die Polizei nicht an. Für eine Auszahlung brauchte er aber eine Unfallbescheinigung der Polizei. Wir waren erstaunt, dass er trotz dieses Unfalls einfach auf den Berg steigt. Ein Abschleppwagen hat das Auto schließlich abgeschleppt.
Ja, der Fahrer hätte natürlich gleich die Polizei anrufen sollen, aber irgendwie möchte ich doch ein kleines Stück von seiner Mentalität abgeschnitten bekommen. Mhm. So ruhig und gelassen hätte ich einen solchen Unfall nicht hinnehmen können wie dieser Fahrer.
Dann gab es noch einen Empfangsbericht von Bernhard Henze aus Köra, der uns am 20. Dezember mit seinem Texon H501X mit magnetischer Loopantenne mit Sinpo 5 bis 4 empfangen hat. Außerdem schrieb er uns noch ein herzliches Dankeschön für die ausführliche Beantwortung meiner Hörerfrage. Natürlich habe ich die Sendung verfolgt und mir noch einmal meine Bilder von der Ausstellung im Koreanischen Nationalmuseum angeschaut. Wie gesagt, es ist wahnsinnig interessant und ich kann jedem, der euer Land besucht, nur einen Besuch dort empfehlen. Nochmals alles Gute. Wie der Berliner sagt, kommt gut rüber.
Vielen Dank, lieber Herr Henze. Wir hoffen, dass Sie ebenfalls einen guten Rutsch ins neue Jahr hatten. Gemeldet hat sich auch Stefan Lipsius aus Kassel, der uns Folgendes schrieb. Sehr gerne habe ich auch in diesem Jahr die deutschsprachigen Sendungen und Programme von KBS World Radio verfolgt, sowie insbesondere auch ihre Website besucht, die stets sehr kompetent und zuverlässig über die politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklungen in der Republik Korea informiert und berichtet. Für das neue Jahr 2025 wünsche ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der deutschsprachigen Redaktion von KBS World Radio vor allem Gesundheit, Zufriedenheit, Erfolg und persönliches Wohlergehen. Und natürlich freue ich mich auch auf weiteren Kontakt mit Ihnen.
Darauf freuen wir uns natürlich auch schon. Wir wünschen Ihnen ebenfalls ein frohes neues Jahr, lieber Herr Lipsius. Von Monitor Heinz-Günther Hessenbruch aus Remscheid haben wir seine Empfangsberichte für den Monat Dezember erhalten. Vielen Dank. Mit seinem Nextronics E1 mit Stabantenne konnte er uns zum Beispiel am 27.12. mit SINPO 43333 empfangen und fügte noch hinzu: Danke für Ihre Sendungen und Beiträge in diesem Jahr. Freue mich auf Sie im nächsten Jahr.
Vielen Dank, lieber Herr Hessenbruch. Wir wünschen Ihnen auch in diesem Jahr viel Hörvergnügen bei bestem Empfang. An den letzten Tagen des Jahres 2024 haben uns außerdem mehrere Weihnachtskarten und Neujahrsgrüße von vielen Hörerfreunden erreicht. Dafür möchten wir uns auf diesem Wege ganz herzlich bedanken und wünschen allen nochmal alles erdenklich Gute im neuen Jahr.
Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
Geburtstagsecke. Die Geburtstagsliste heute ist ziemlich lang, legen wir also immer schnell los. Unsere Glückwünsche gehen an Annette Preutenborbeck in Odenthal, Eileen Mete in Balingen, Markus Leupold in Leipzig, Leo Resentera in Hildesheim, Jan Janowski in Berlin, Joachim Verhees in Krefeld und Christa Brunstrom im schwedischen Halmstadt.
Sowie Jürgen Wager in Berlin, Klaus Winter in Rottweil, Klaus Irgang in Berlin, Christel Preuten-Borbeck in Geldern, Heiko Pries in Lorsch, KBS Postdame Najunzer, Birgit von SM Radio Dessau, Axel Plog in Quickborn, Klaus-Dieter Braun in Stuttgart und Manfred Edelmann in Göttelsbrunn.
Und an Iris Leupold in Leipzig, Helga Bayer in Obergrafendorf, Laura von SM Radio Dessau, Rainer Ebeling in Rohrbach, Lutz Winkler in Schmitten, Kurt Prostupa und Lo Leider in Luxemburg. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernd Seisser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag.
Dazu gibt es Musik. Kwonjin Won singt Na Kureru Sengake, Ich denk an dich.
Kudega is so. 그대 곁에 내가 있어.
Das war's mal wieder für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Alltagskoreanisch. 안녕하세요, 영인부 크리스티 zu Alltagskoreanisch. Heute noch einmal mit unserer letzten Szene aus dem Familiendrama All About My Mom.
엄마 들려? 아, 아이고 이게 우리 손주 심장 소리구나. 세상에, 신기하네.
Tine ist schwanger und unterzieht sich in dieser Szene einer Ultraschalluntersuchung. Ihr Mann Hunjae und ihre Mutter Sanuk stehen ihr bei und machen ein strahlendes Gesicht, als die Herzschläge des Babys ertönen. Der gerührten Sanuk kommt das alles unglaublich vor und mit unserem Ausdruck der Woche macht sie ihr Staunen deutlich. 세상에. Noch einmal. 세상에. Auf Deutsch, meine Güte. Lauschen Sie noch einmal dem Original.
Sesange. Sesange. Sesange.
Danach haben wir uns mit dem Fragesatz von Tine beschäftigt, und zwar Omma Tiljo. Tine spricht ihre Mutter vertraut an mit Omma. Noch einmal Omma, vergleichbar mit dem deutschen Mama. Das Prädikat Tiljo leitet sich ab vom Verb Tillida für zu hören sein. An dessen Verbstamm Tilli hängt die nicht höfliche Aussagenendung O. Der vollständige Fragesatz Omma Tiljo, noch einmal Omma Tiljo, heißt also wortwörtlich Mama, ist das zu hören? Und natürlich ja, Mama, hörst du das? Wenn Sie die Frage etwas höflicher formulieren möchten, müssen Sie nur das Höflichkeitssuffix jo am Ende hinzufügen. Omma, tiljo. Hier noch einmal die vertraute Variante im O-Ton.
Omma, tiljo? Omma, tiljo? Omma, tiljo?
Als letztes behandelt haben wir noch den knappen Satz 신기하네. Er setzt sich zusammen aus dem Verbstamm 신기하, des Verbs 신기하다 für erstaunlich sein, unglaublich sein und der nicht höflichen Aussagenendung 네. Damit können Sie erstaunen bzw. Ihre Überraschung über etwas zum Ausdruck bringen, das so außergewöhnlich ist, dass man es eigentlich nicht glauben kann. Auf Deutsch könnte man ihn mit »Das ist zum Staunen«, »Das ist unglaublich« oder je nach Kontext auch »Das ist seltsam« übersetzen. Mit dem Höflichkeitssuffix »jo« am Ende können Sie den Satz auch etwas höflicher formulieren. »신기하네요« noch einmal. »신기하네요« Hören Sie abschließend noch einmal in die ganze Originalszene rein.
Oma, 들려? 아, 아이고, 이게 우리 손주 심장 소리구나. 세상에, 신기하네.
Heute verabschiede ich mich von Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
so fern, so nah.
Hallo und herzlich willkommen zur Interviewsendung Sofern so nah. In dieser Sendung beleuchten wir den facettenreichen Austausch zwischen dem deutschsprachigen Raum und Korea. Außerdem berichten wir über interessante Veranstaltungen im Land. Am Mikrofon begrüßt Sie Kim Isu. Heute nehmen wir Sie mit auf eine spannende Zeitreise in die 1970er Jahre Südkoreas. Damals war das Land noch weit entfernt von der rasanten Urbanisierung und Modernisierung, die wir heute kennen. Unser Gast, Professor Eckhard Dege, hat diese Zeit aus nächster Nähe erlebt. Professor Dege besuchte Südkorea erstmals 1971, um die koreanische Geografie zu erforschen. In diesem Interview teilt er mit uns seine Eindrücke von einem Südkorea, das damals noch durch traditionelle Landschaften und eine besondere Atmosphäre des Übergangs zwischen Tradition und Moderne geprägt war. Guten Tag, Professor Dr. Dege. Könnten Sie sich bitte für unsere Hörerinnen und Hörer kurz vorstellen?
Ja, gerne. Mein Name ist Eckhard Dege und ich wurde im Januar 1942 in Elbing in Westpreußen geboren. Nach dem Abitur bin ich dann nach Bonn gegangen, um Geografie zu studieren. Das Studium habe ich 1969 mit der Promotion abgeschlossen. 1971 bin ich dann zum ersten Mal für 3 Monate zu einem Forschungsaufenthalt nach Korea aufgebrochen. Diese 3 Monate reichten nicht aus, um mein Forschungsprojekt genügend zu vertiefen. Deshalb war ich sehr froh, dass ich von 1974 bis 1976 eine Gastdozentur an der Kyung-Universität bekam und in der Zeit meine Forschungsarbeiten weiter fortsetzen und vertiefen konnte. Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeiten waren dann die Grundlage meiner Habilitation, die ich 1980 abgeschlossen habe. Anschließend war ich weiter hinten in Kiel tätig und sehr, sehr häufig noch in Korea. Auch mit meinen Studenten war ich also häufiger auf Exkursion in Korea, 4-mal in Südkorea und 1-mal in Nordkorea, jeweils 3 Wochen lang mit 30 Studenten, sodass also bei uns am Institut Korea in der Ausbildung schon eine große Rolle spielte.
Ja, vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Im vergangenen Jahr wurde anlässlich des 140-jährigen Jubiläums der deutsch-koreanischen Beziehungen die Ausstellung Die Kamera des Geografen Dege organisiert. Durch diese besondere Ausstellung wurde Ihr Name, glaube ich, auch in Korea einem breiteren Publikum bekannt. Könnten Sie uns kurz erläutern, worum es bei dieser Ausstellung ging und welche Materialien dort präsentiert wurden?
Gerne. Bereits 10 Jahre vorher hatte ich eine Ausstellung über die Entwicklung von Seoul im Museum der Seoul-Universität besichtigt und damals auch Kontakt zu der Kuratorin aufgenommen. Mhm. Und inzwischen hatte ich in Südkorea 2 Bildbände veröffentlicht. Ein Bildband mit alten Aufnahmen von Südkorea und ein Bildband mit Aufnahmen aus Nordkorea. Und das hat wahrscheinlich die Kuratorin wieder daran erinnert, dass bei mir also alte Fotos von Korea vorhanden sind. Und sie hat also die Gelegenheit genutzt, des 140. Jahrestages der koreanisch-deutschen Beziehungen, dort eine Ausstellung zu organisieren, in der Fotos, die ich vor 50 Jahren aufgenommen habe in Korea, Anfang der 1970er Jahre, auszustellen. Und außerdem wurden also einige Teile meiner Forschungsnotizen ausgestellt. Kartierungen, Fragebögen, Fotos und so weiter.
Mhm. Wie sind Sie dann ursprünglich zur Geografie gekommen und was hat Ihr Interesse an diesem Fachgebiet geweckt?
Ja, wissen Sie, als Gymnasiast, als Schüler bin ich schon sehr viel gereist. Mit Pfadfindergruppen durch praktisch ganz Europa. Und da hat mich also die Beschäftigung mit fremden Ländern und Kulturen sehr stark fasziniert. Und Geografie war die Möglichkeit, das beruflich zu machen. Und da hatte ich auch ein Vorbild. Das war mein Vater, der war nämlich auch Geograf.
Von all den Themen, die die Geografie abdeckt, was hat Sie dazu bewogen, sich speziell auf die koreanische Geografie zu konzentrieren? Gab es einen besonderen Anlass oder einen entscheidenden Moment?
Ja, das war also ein Studienfreund. Das der erste koreanische Geograf, der in Deutschland seinen Doktortitel erhalten hat, Kim Dojong. Und mit ihm war ich sehr gut befreundet. Und er hat mich eingeladen, nachdem er also an der Seoul Daehakyo Professor geworden war, in Korea Forschungsarbeiten zu machen. Und vom Thema her interessierte mich das sehr. Ich hatte nämlich meine Doktorarbeit in Deutschland über den Einfluss der deutschen Industrialisierung auf die Agrarstruktur in einem Gebiet am Rhein untersucht. Und in Korea hatte ich nun die Gelegenheit, diese Frage aktuell zu untersuchen, also praktisch mitzuerleben. Und so bin ich dann 1971 zum ersten Mal nach Korea zu Forschungsarbeiten gegangen.
Wie Sie gerade erwähnt haben, Sie haben 1971 erstmals Korea bereist, um das Land zu erforschen. Wie haben Sie damals die geografische Landschaft und die Städte Koreas wahrgenommen? Was hat Sie aus der Sicht eines Geografen besonders beeindruckt oder überrascht?
Ja, erstmal war ich etwas schockiert. Korea war damals noch ein sehr, sehr armes Land. Die Berge waren kaum bewaldet, alles abgeholzt. Und auf den Feldern wurde also mit Ochsen und hölzernen Pflügen gearbeitet. Wenn ich dann aber mit den Leuten ins Gespräch kam, war ich fasziniert von dem Can-Do-Spirit dieser Menschen und ihrer Hoffnung auf eine bessere Zukunft, an der sie arbeiteten. Und das habe ich dann in den folgenden Jahren ja direkt erleben können, wie sich Korea wahnsinnig gewandelt hat, sehr, sehr schnell gewandelt hat. Und
fallen Ihnen besonders auf?
Ja, Korea ist heute völlig anders. Man erkennt also Korea praktisch nicht mehr wieder. Es ist so modern geworden, sowohl in der Landwirtschaft als auch in den Städten, in der Infrastruktur und so weiter. Geblieben ist von Korea nur die landschaftliche Schönheit und die Lebendigkeit seiner Kultur und auch die Liebenswürdigkeit seiner Menschen. Aber das Bild hat sich völlig geändert.
Wenn Sie Korea mit Deutschland vergleichen, dann welche geografischen Unterschiede sind Ihnen besonders aufgefallen, vor allem im Bereich der Urbanisierung oder in der Landschaftsentwicklung?
Ja, in Korea verlaufen alle Prozesse sehr, sehr schnell ab. Das ist also dieses koreanische Bali-Bali. In Deutschland geht alles sehr viel langsamer. Wenn in Deutschland eine Autobahnbrücke gebaut wird, dauert das mindestens 10 Jahre von der Planung bis zur Fertigstellung. Und wenn man dort noch irgendwelche seltenen Tiere findet, kann es auch mal 20 Jahre dauern. Das geht in Korea alles sehr viel schneller. Und das ist der Unterschied. Aber das hängt auch vielleicht damit zusammen, dass Korea sich erst in moderner Zeit rasch entwickelt hat, während Deutschland sich viel früher entwickelt hat und langsam also das Entwicklungstempo abgenommen hat. Außerdem fällt mir in Korea auf, dass Korea in vielen Bereichen, vor allen Dingen im Verkehr, heute sehr viel moderner ist als Deutschland.
Die rasche Urbanisierung in Korea stellt ländliche Regionen vor besondere Herausforderungen. Welche Ansätze oder Modelle würden Sie vorschlagen, um den ländlichen Raum zu stärken und eine ausgewogene Entwicklung zu gewährleisten?
Ja, das ist mir in Korea aufgefallen, dass der Gegensatz zwischen den großen städtischen Zentren und dem Land sehr krass ist. Aus dem Land ist also kaum Infrastruktur, während alles in den Städten konzentriert ist. Das ist in Deutschland anders. In Deutschland haben wir sehr viele kleine Städte, die also über ausreichend Infrastruktur für den Nahbereich verfügen. Und ich meine, das sollte man in Korea stärken. Also die kleinen Städte, in denen die Märkte stattfinden oder kleine urbane Zentren auf dem Lande besser ausbauen, damit also der kulturelle Gegensatz zwischen dem Land und der Stadt nicht so groß bleibt.
Welche zukünftigen Projekte oder Forschungsinitiativen planen Sie gerade? Gibt es neue Regionen oder Themen, die Sie in Bezug auf Korea noch untersuchen möchten?
Ach, wissen Sie, in gut 2 Wochen werde ich 83 Jahre alt. Und da macht man keine großen Pläne für zukünftige Projekte mehr. Zumal natürlich für Geografen Geländearbeit auch anstrengend ist. Ich bin aber weiterhin sehr stark damit beschäftigt, eine Kulturbrücke zwischen Korea und Deutschland zu bilden. Mhm. Und in dem Zusammenhang sehe ich auch meine Ausstellung in Korea. Es ist eine Brücke zum Verständnis zwischen unseren beiden Völkern. Und ich bin besonders glücklich gewesen, dass es also dem Regionalverband Nordrhein-Westfalen, der deutsch-koreanischen Gesellschaft, in Verbindung mit dem Generalkonsulat in Bonn gelungen ist, mhm. die Ausstellung nach Bonn zu holen. Und dort wurde sie also in den altehrwürdigen Hallen meiner Alma Mater, meiner früheren Universität, ausgestellt. Für mich schloss sich damit praktisch ein Kreis. An der Universität Bonn habe ich mein wissenschaftliches Leben begonnen und mit der Fotoausstellung, die meine Ergebnisse zeigte, hat sich der Kreis praktisch geschlossen.
Wie war dann die Resonanz der Besucher der Ausstellung?
Die war sehr, sehr groß. Ich habe es allerdings nur am Eröffnungsabend gesehen und die Räume waren gepackt mit interessierten Menschen.
Zum Abschluss, was bedeutet Korea für Sie persönlich? Nach all den Jahren und unzähligen Besuchen, welchen Platz nimmt Korea in Ihrem Leben und in Ihrer Forschung ein?
Ja, Korea war eigentlich immer der Schwerpunkt meiner Forschung, von Anfang an bis zum Ende geblieben. Ich habe mich also in meiner Forschung praktisch völlig auf Korea orientiert und spezialisiert. Und so war also praktisch Korea der Inhalt meines wissenschaftlichen Lebens. Und auch die Familie ist also sehr stark durch Korea geprägt worden. Meine Frau und meine beiden Söhne waren mit in Korea, als ich dort die Gastdozentur hatte, und auch hinterher häufig wieder mit in Korea. Und unsere beiden Söhne sind in Seoul in die Schule gegangen. Mhm. Und gleichzeitig haben wir also aus einem koreanischen Waisenhaus noch ein kleines Mädchen adoptiert, sodass wir jetzt auch eine koreanische Tochter haben. Einer meiner Söhne hat Koreanistik studiert und hat eine koreanische Frau. Das heißt also, wir sind praktisch eine deutsch-koreanische Familie inzwischen.
Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für das Interview. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei Ihren Wünschen und hoffe, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen, persönlich.
Ja, herzlichen Dank.
Sie hörten die Interviewsendung Sofern so nah. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon war Kim Isu.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit UTC auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion. ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt